Dieser Podcast wird präsentiert von Swica.
NZZ Geopolitik.
Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar.
But while the Trump administration is very concerned with European security,
dieser Auftritt sitzt Europa noch immer in den Knochen.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
Viele haben nach der Rede vom US-Vizepräsident J.D. Vance von einer Zeitenwende gesprochen. Da ist etwas zerbrochen in der Beziehung zwischen den USA und Europa.
It is now my great pleasure and honor to welcome His Excellency Director Wang Yi.
Dabei war die nächste Rede in München mindestens genauso beachtenswert.
Director Wang Yi, you have the floor again. Thank you very much for coming.
Nach Vance tritt Wang Yi, der Außenminister von China, ans Rednerpult.
Your Excellency, dear friends, colleagues, the world we live in is an increasing mix of turbulence and transformation.
Die Welt sei in Aufruhr und die multipolare Welt sei unter Druck. Es herrsche Chaos und Verunsicherung.
And the strong bullying the weak. China's answer is, we should work for an equal and orderly multipolar world.
Wang Yi präsentiert China als Anker der Stabilität. Und dann kommt er auf Europa zu sprechen. Wang Yi sagt, Europa sei ein wichtiger und unabhängiger Pfeiler der multilateralen Welt.
China has always seen in Europe an important pole in the multipolar world. The two sides are partners, not rivals.
China sei bereit, die umfassenden strategischen Beziehungen zu Europa zu vertiefen, um den globalen Frieden und die Stabilität zu wahren.
China is willing to work with the European side to deepen strategic.
Das hören die Europäer natürlich gerne.
To a bright future of peace, security, prosperity and progress. Thank you.
Ein wohltuender Kontrast zu Vance, der Europa die Leviten las. Die Worte des chinesischen Außenministers hörten sich daneben an wie eine rhetorische Umarmung. Respektvoll, kooperativ, versöhnlich. Hallo Matthias, du bist unser Korrespondent in China. Ich grüße dich nach Peking.
Ich grüße auch nach Zürich. Hallo.
Hallo, schön, bist du dabei. Matthias, die Chinesen, das wird hier deutlich, die machen sich die Verunsicherung der Europäer geschickt zunutze.
Richtig, genau. In Peking beobachtet man genau, was in Europa im Moment passiert, vor allem was Trump mit Europa macht. Ja, wir hatten traditionell seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir die Transatlantische Allianz, das enge Bündnis zwischen den Vereinigten Staaten und den europäischen Ländern. Und da scheint nun etwas zu zerbrechen. Man beobachtet aus Peking genau diese Außenpolitik der neuen US-Administration, eine wirre Außenpolitik, ja, nicht nur gegenüber Europa. Da heißt es auf einmal NATO-Beistand nicht mehr, aber auch die US-Politik gegenüber Nachbarstaaten, gegenüber Kanada, gegenüber Mexiko, auch was die USA in Asien machen, ja, also man sieht in Peking die Verlässlichkeit vieler Länder mit Blick auf USA ist nicht mehr da. Und das wollen die Chinesen jetzt natürlich ausnutzen.
China aber sagt, es will die strategischen Beziehungen zu Europa vertiefen. Matthias, wie denn genau?
Naja, China macht das ganz geschickt. Wir hatten in den vergangenen Jahren hatten wir ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China. Da ging es um Zugang für Unternehmen, da ging es um Menschenrechte, da ging es um verschiedenste Dinge. Und nun schaut China hin, was die USA mit Europa machen und springt eben genau in dieser Lücke und macht Angebote jetzt. Ja, also ich höre aus Kreisen in Peking, es wird über alles geredet mit den Europäern im Moment. Es wird auch über die Aufhebung der Sanktionen, die beide Regionen sich gegenseitig verhängt hatten, gesprochen. Es wird sogar gesprochen darüber, ob man dieses auf Eis gelegte Investitionsabkommen wieder aus dem Eisschrank holt. Ja, also die Chinesen machen Angebote, die Chinesen sehen ihre Chance und versuchen da ein neues Bündnis zu schmieden. Ja, und die Europäer sind natürlich auch drauf bedacht, mit Blick darauf, was die USA mit Europa machen, sich neue Partner zu suchen und schauen darum wieder verstärkt nach China.
Mhm. Aber es ist nicht ganz so einfach. Ich meine, die transatlantischen Beziehungen sind 80 Jahre alt. Es gibt Verflechtungen, Abhängigkeiten von den USA, technologisch, militärisch, wirtschaftlich. Und auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, die Skepsis gegenüber China ist in Europa ja auch immens. Wie geht Europa denn damit um?
Du hast recht, die Skepsis ist in der Tat riesig, nicht? Also Die europäischen Politiker waren seit Jahren scharfe Kritiker der Menschenrechtssituation in Tibet, in Xinjiang, der Uigurenregion, in Hongkong. Ja, sie haben immer wieder kritisiert, dass es sehr, sehr schwierig ist für Unternehmen aus Europa, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Mhm. Reihenweise hatten wir Fälle in Europa von chinesischer Spionage. Ja, also immer wieder sind Spione hochgenommen worden, nicht? Da gibt es viele Bedenken, aber ich höre sowohl aus europäischen Kreisen als auch aus chinesischen Kreisen, man redet über all diese Dinge, ja, und versucht jetzt da irgendwo Zentimeter für Zentimeter voranzukommen. Europa will nicht zu viele Feinde haben, jetzt wo die USA Europa praktisch fallen lassen, und schaut aber sehr kritisch und genau hin, aber man stellt einen leichten Kursschwenk fest, ja. Also man ist bereit, über vieles zu reden.
Thank you very much for hosting me here today. In times of rising tensions and barriers.
Und selbst die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versucht ja wieder vorsichtige Schritte auf China zuzumachen. Gerade sie, die immer wieder von De-Risking gesprochen hat von China, ja. Also
kritisch war, ne?
Sehr kritisch war, genau. Sieht dann einen vorsichtigen Kursschwenk.
We need to rebalance this relationship and ensure.
Aber es werden sicherlich keine einfachen Gespräche, Verhandlungen werden. Es wird zäh werden, aber es ist etwas in Bewegung gekommen.
So we will keep de-risking our economic relationship, but it is also, there's also room to engage constructively with China and find solutions our mutual interest.
Okay. Also das heißt, dieser kleine Schwenk schon von von der Leyen, das ist ein diplomatischer Erfolg für Peking.
Für Peking ist es auf jeden Fall ein diplomatischer Erfolg, natürlich. Also Peking sieht, es kommt was in Bewegung, und man muss es immer wieder sagen, Peking nutzt es auch aus.
Wir sind gleich zurück.
In der neuesten Folge von Suica Talks reden wir über Gehörlosigkeit.
Sie ist jeden Tag belagert worden aufgrund von dem. Es ist ein bisschen Mobbing reingegangen.
Wie gestalten Gehörlose ihren Alltag und was sind die zukünftigen Aussichten? Suica Talks. Überall da, wo es gute Podcasts gibt.
Okay, Matthias, nun ist es aber kein Geheimnis. Europa ist letztlich ein kleiner Fisch. Mhm. Die eigentlich große Rivalität spielt sich zwischen China und den USA ab. Auch da passiert viel. Trump hat Zölle eingeführt, eine aggressive Handelspolitik gegen China. Wie erlebst du das mitten in Peking? Gibt es ein ähnliches Gefühl der Überforderung wie bei uns?
Ja, es ist einerseits Überforderung, sicherlich. Also gehen wir mal auf die verschiedenen Ebenen. Ja, also in der chinesischen Führung ist die Sorge schon groß vor weiteren Zöllen der USA, ja, also diese würden die chinesische Wirtschaft sehr treffen, aber auch auf der Straße, bei den einfachen Menschen. Sie sind verunsichert ohnehin, weil es der Wirtschaft nicht gut geht, und dann sehen sie, da kommen aus den USA neue Zölle, ja, also der einfache Mann auf der Straße sieht Trump sehr, sehr kritisch. Also ich habe eben noch mit einer chinesischen Bekannten gesprochen, die sagte, sie hassen Trump, ja, also finde ich jetzt etwas überzogen, aber die Stimmung gegenüber den USA, sie war vorher schon immer sehr, 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 sehr schlecht oder kritisch, aber das hat nochmal wieder zugenommen jetzt. Die Menschen sind in Sorge.
Okay, aber China ist noch so ein bisschen am Abchecken, oder? Hast du das so formuliert? Wartet noch so ein bisschen ab?
Ja, sie schauen noch etwas, ja, sie warten noch etwas ab. Und jedes Mal, wenn wieder etwas passiert in Washington, schauen sie, wie können wir da jetzt wieder einige Zentimeter gut machen?
Aber gerade in Bezug auf Trumps aggressive Zollpolitik, da muss China reagieren, direkt und unmittelbar. Da gibt's kein Abwarten. Mal schauen.
Natürlich muss China reagieren. Also seit seinem Amtsantritt hat Trump die Zölle auf chinesische Importe zweimal erhöht, jedes Mal um 10 Prozentpunkte. Faktisch haben wir jetzt einen Zollsatz auf chinesische Waren, die in die USA gehen, von knapp 30%. China reagiert. China hat in den vergangenen Jahren seinen Instrumentenkasten gut bestückt mit neuen Gesetzen, mit neuen Vorschriften und reagiert jedes Mal sehr punktiert, sehr gezielt. Ja, also sie haben zum Beispiel auch Zölle verhängt, die Chinesen, auf amerikanische Agrarprodukte, auf Sojabohnen, auf Mais zum Beispiel. Okay. Gleichzeitig schränken sie Lieferungen wichtiger, kritischer, seltener Metalle, die etwa in der Rüstungsindustrie, im Tech-Sektor gebraucht werden, schränken diese Lieferungen in die USA ein. Also China reagiert jedes Mal, und China reagiert jedes Mal sehr, sehr spitz und auch genau an den Stellen, wo es den USA wehtut.
Denn wenn eine Eskalation wäre ja auch schlecht für die chinesische Wirtschaft.
Ja, natürlich. Natürlich, eine Eskalation wäre extrem schlecht. Also China hat sich ein Wachstumsziel fürs laufende Jahr von 5% verordnet. Mhm. Sollte Trump die Zölle weiter erhöhen, und wir werden das sehen ab dem 2. April, ja, also, und wirklich hochgeht, wie er im Wahlkampf versprochen hat, auf 60% auf alle chinesischen Importe, dann tut es richtig weh. Mhm. Und deswegen, also gerade an dem Punkt Zölle, ist man schon ein Stück weit verängstigt in der chinesischen Regierung.
Grundsätzlich aber überwiegt so ein bisschen der Eindruck hier in Europa, dass China nicht impulsiv reagiert, sondern relativ besonnen oder lässt sich zumindest nicht in die Karten blicken. Ich nehme an, es ist eher das, wie man auf Trump 2.0 reagieren will. Oder wie liest du das?
Also China agiert sehr überlegt. Du hast besonnen gesagt. Ja, besonnen trifft es auch ganz gut. Ja, also man sieht jetzt seine Chance gekommen in Peking, ja, also seinen Einfluss auszuweiten, neue Bündnisse zu schmieden. Und ich habe mir die Pressekonferenz angesehen des Außenministers Wang Yi.
Friends from the media, good morning.
Während des Nationalen Volkskongresses Anfang März, ja, also er hat da vor mehreren hundert Journalisten gesprochen, 1,5 Stunden lang.
Under the stewardship of General Secretary Xi Jinping, China made important progress in its diplomacy.
Das ganze Narrativ zog sich eben durch diese 90 Minuten, ja, also die Welt ist in Aufruhr, vor allem wegen Trump auch, ja, aber hier sind wir, China, Anker der Stabilität, und wir machen Angebote an die Welt, wir sind ein verlässlicher Partner, wir treten für Multilateralismus ein, wir treten nicht für das Recht des Stärkeren ein. Der gesamte Eindruck war, also das ist sehr gut überlegt und sehr kühl kalkuliert auch.
Thank you. The floor is now open for questions.
Und was sagt Wang Yi an dieser Pressekonferenz ganz direkt in Bezug auf die USA?
Naja, ich meine, man muss dazu wissen, diese Pressekonferenzen sind inszeniert. Fragen werden vorher eingereicht, ja, die Antworten sind vorformuliert. Es wird Wochen vorher bestimmt, wer überhaupt eine Frage stellen darf. Mhm. Und sie sind im Grunde an der Pressekonferenz, sind sie sämtliche Weltregionen durchgegangen. Also ITA-TAS hat eine Frage bekommen und dann eben auch die Amerikaner. Bloomberg und CNN auch.
And has threatened traditional allies. Do you think this is good for China's development?
Und das war dann eben der Moment für Wang Yi, nochmal, ich sage jetzt einfach mal, auf die USA einzudreschen. Von Hegemonialstreben der USA sprach der Außenminister.
The law of the jungle would reign the world again.
Von dem Recht des Dschungels, ja, und Egoismus. Und im Gegensatz dazu präsentiert China sich als ganz klare Alternative und als Ersatz für die USA.
But we in China believe that friends should be permanent and we should pursue common interests.
Mhm. Hier zeigt sich sehr schön, was du auch am Anfang formuliert hast. Chinas Regierung macht sich Trumps isolationistische Außenpolitik zunutze. In Bezug auf Europa haben wir schon darüber gesprochen. Aber wie zeigt sich das jetzt in den direkten Beziehungen? Wo ist das ein Vorteil für China?
Naja, also China sieht genau, die USA isolieren sich, ja, mit Trumps Politik. Wir haben das ja in den letzten Wochen gesehen. Zölle auf kanadische Waren, auf mexikanische Waren, ja, nein, rauf, runter, Börsen stürzen ab. Also China beobachtet, man darf fast sagen, recht amüsiert, wie der amerikanische Präsident seine Wirtschaft mehr oder minder ins Chaos stürzt, ja. Wenn die Inflation steigt, ja, Börsen runter, so. Das gereicht China natürlich zum Vorteil. Trotzdem es der chinesischen Wirtschaft auch nicht wirklich gut geht, nicht? Aber sie schauen genau hin, was Trump mit Bezug auf die amerikanische Wirtschaft macht, ja? Mhm. Und da hat China im Moment Oberwasser, würde ich fast sagen.
Also du meinst zum Beispiel beim Welthandel, da, ja, wo man bisher den größten Wettbewerb führt.
Genau, und China ist es ja gelungen in den vergangenen Jahren, neue Instrumente zu schaffen, um Bündnisse zu schmieden. Also das BRICS-Bündnis, in dem China ja nun faktisch die Führung hat, ist ausgebaut worden kontinuierlich. China operiert mit Freihandelsabkommen. Also es gibt seit einigen Jahren schon diese umfangreiche Freihandelszone. Mhm. China-Südostasien, ja. China hat auch mit Pazifikstaaten Freihandelsabkommen geschlossen. Und das gereicht ihnen jetzt sehr zum Vorteil bei dem, was Donald Trump mit den USA macht. Mhm. Nehmen wir Technologie. Klar, gerade bei Technologie gibt es einen riesen Wettstreit zwischen China und USA. Das sind die beiden großen Rivalen, was Technologie angeht. Wir wissen jetzt, China ist in den vergangenen Jahren ein großes Stück vorangekommen. Wir denken jetzt an DeepSeek, an AI, ja, an Elektromobilität. So, und wenn Trump, oder sagen wir so, in dem Maße, in dem Trump sein Land weiter isoliert und Austausch in der Wissenschaft, Austausch bei Forschungsprogrammen, Lieferketten und so weiter immer mehr zurückschraubt und das Land isoliert, wird China natürlich Boden gut machen.
Ja, aufholen.
Aufholen, richtig.
Seine Einflusssphären
vergrößern, so ist es, ja.
Und auch militärisch, also China hat ja zumindest angekündigt, dass es seine Verteidigungsausgaben erhöhen will. Also ist das auch eine Reaktion auf Trumps außenpolitischen Kurs?
Ja, natürlich. Also China sieht die USA seit Jahren als schärfster Rivale und man ist in Peking immer schon, ich muss jetzt vorsichtig sein mit der Formulierung, aber will für den Ernstfall gerüstet sein, sagen wir mal so, sollte es zu einer Konfrontation der beiden Großmächte kommen. Auch mit Blick auf diese Gefahr, auf diese Möglichkeit, hat China in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet, die Streitkräfte umfassend modernisiert. Die Ausgaben sind jedes Jahr um 7% gestiegen, in diesem Jahr wieder um mehr als 7%. Nuklear ist massiv aufgerüstet worden, die Zahl der nuklearen Sprengköpfe hat China verdoppelt. Es gibt 300 neue Silos für Raketen. Raketen, die die USA erreichen können. Also China hat da ganz, ganz viel gemacht in den vergangenen Jahren. Immer mit Blick auf eine mögliche Eskalation. Dieses Szenario wird in Peking, in der Regierung, knallhart durchgespielt.
Was heißt es denn in Bezug auf Taiwan? Also wenn die USA sich jetzt da zurückziehen aus dieser Einflusssphäre, dann wird Taiwan schutzloser.
Also man muss dazu wissen, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich auf die Fahnen geschrieben, noch während seiner Amtszeit oder während seines Lebens Taiwan zurückzuholen, ja, also so, ich sehe unmittelbar jetzt keinen militärischen Konflikt, aber er hat eben ganz klar gesagt, er wird die Taiwan-Frage lösen. So, die Verunsicherung in Taiwan ist natürlich jetzt groß, denn in Taiwan schaut man genau hin, was in den USA passiert, was Trump macht, ja, also es galt noch bis vor einiger Zeit, dass im Ernstfall die USA Taiwan beistehen würden, ja, also dieses Sicherheitsgefühl ist in Taiwan weg, ja, also da herrscht jetzt Unsicherheit. Was, wenn der Ernstfall eintritt, können wir uns dann auf die USA verlassen? Diese Frage stellt man sich in Taipei.
Also dieser Siliziumschild, von dem man immer wieder gesprochen hat, wegen der Chip-Industrie, der fällt auch weg.
Der könnte wegfallen, ja. Also es gilt natürlich immer noch, also der Preis für einen Angriff Chinas auf Taiwan wäre sehr hoch, ja. Also deswegen habe ich gesagt, unmittelbar steht es wohl nicht bevor. Aber die chinesische Regierung schaut genau hin und sieht den Westen und vor allem auch die USA in Aufruhr, sieht ein großes Durcheinander, sieht, dass traditionelle, gewachsene Allianzen nicht mehr richtig funktionieren, Militärkooperationen mit den USA zum Teil abgestellt und dafür gibt es neue Kooperationen jetzt. Gerade was jetzt Militärkooperation zwischen Russland und China angeht, da ist in den vergangenen Jahren sehr viel passiert. Es gibt regelmäßige Manöver der beiden Länder. Die Militärchefs, die Verteidigungsminister tauschen sich regelmäßig aus, die russischen und die chinesischen. Also da hat's eine große Annäherung in den vergangenen Jahren gegeben.
Well, I don't know if we'll ever be successful at peeling them completely off a relationship with the Chinese.
Ja, und da ist mir bei den Vorbereitungen für diesen Podcast eine interessante Aussage von Marco Rubio, dem US-Außenminister, aufgefallen. In einem Interview auf dem ultrarechten Online-Portal Breitbart News, da sagt er vor ziemlich genau einem Monat Folgendes.
The big story of the 21st century is going to be US-Chinese relations. And if Russia becomes a permanent junior partner to China in the long term, well, now you're talking about two nuclear powers aligned against the United States. And even
da sagt er, die Big Story des 21. Jahrhunderts ist das amerikanisch-chinesische Verhältnis. Darüber haben wir gerade gesprochen. Aber er sagt, wenn Russland dauerhaft zum Juniorpartner der Chinesen wird, stehen Amerika zwei Atommächtige gegenüber und das ist nicht gut.
So I don't know if that's a good outcome for us. I think a better outcome.
Matthias, das heißt, es geht den Amerikanern im Grunde nur darum zu verhindern, dass Russland sich China annähert. Oder wie muss man das verstehen?
Ja, ich glaube, man muss schon so sehen, dass der große Rivale der USA China ist Russland ist da eine Schachfigur in diesem Spiel, ja, und die USA haben genau beobachtet, in welchem Maße und in welcher Geschwindigkeit Russland und China sich in den vergangenen Jahren angenähert haben, ja, also das beobachtet man in Washington nicht ganz ohne Sorge, nicht, und versucht dann eben, wir sehen das, also diese Äußerung von Rubio zeigt das ja, also versucht aus ganz naheliegenden Gründen da ein Keil in diese chinesisch-russische Partnerschaft zu treiben.
Okay. Also das heißt, wenn Trump sich um Putin bemüht, jetzt eben auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Frage, dann muss man das vor diesem Hintergrund lesen. Also die USA will einfach verhindern, dass Russland weiter isoliert wird, respektive damit noch stärker in die Arme der Chinesen getrieben wird.
Ja, es geht eben ganz eiskalt darum, zu versuchen, Russland und China irgendwie auseinanderzubringen, ja, und das ist knallharter Eigennutz, Eigeninteresse der amerikanischen Regierung, ja, um damit irgendwie ein Stück weit den größten Rivalen, nämlich China, schwächen zu können.
Ist das ein Szenario, das gelingen kann?
Ich glaube, das kann nicht gelingen. Also ich habe noch diese Szene vor Augen, ja, ich glaube, es war im Jahr 2022, da stehen Xi Jinping und Wladimir Putin stehen auf den Treppen des Kremls und wissen nicht, dass Mikrofone mitlaufen und sagen zueinander, der Westen ist im Niedergang, der Osten steigt auf, ja, wir sollten es jetzt nutzen. Let's do it, war das Zitat, ja, und da sieht man, sie stehen eng beieinander. Putin und Xi haben schon zusammen Geburtstage gefeiert, sie besuchen sich regelmäßig, ja, also sie haben rund um den Beginn des Ukraine-Krieges haben sie eine Freundschaft ohne Grenzen beschworen, ja, also Russland braucht China, ja, gerade was jetzt Technologielieferungen angeht, was Fahrzeuglieferungen angeht, was Maschinenlieferungen angeht, China nutzt es im Gegenzug aus, kauft günstiges Gas und Öl aus Russland ein, es ist ein sehr, sehr enges Bündnis, ja, auch mit Blick darauf, das muss man bedenken, ja, also es sind zwei Autokratien, ja, und sie sehen sich gegenüber dem liberal-demokratischen Westen, sehen sich gegenüber und sehen ihre Chance eben auch, dass sie ihr Gesellschaftsmodell weiter in der Welt unterbringen können. Ja.
Wegen dieser langen Freundschaft, aber auch wegen Abhängigkeiten, auch nicht jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine kommt Russland von China weg.
Genau, es sind Abhängigkeiten, ja, also Russland ist auf chinesische Hilfe angewiesen. Ohne China sähe es auf den Schlachtfeldern in der Ukraine für Russland um einiges schlechter aus. Und China im Gegenzug nutzt seine Position eiskalt aus, ja, bezieht günstiges Öl und Gas aus Russland, nicht? Und setzt seine Interessen da knallhart durch. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die amerikanische Regierung das erkennt. Denn würden sie es wirklich erkennen, wäre ihnen klar, es kann gar nicht gelingen, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben.
Okay, da sind wir wieder bei der etwas wirren Außenpolitik, wie du das genannt hast. China ist auch ein stabiler Partner für viele Länder des globalen Südens. Das ist nochmal ein wichtiger Bereich, den wir anschauen müssen, wenn wir über Trumps Rückzug auf seine Einflusssphäre sprechen, also diesen ganzen Bereich um Softpower. Die USA ziehen sich zurück aus internationalen Organisationen, der WHO, der Entwicklungshilfe, UNO-Gremien. Was bedeutet das für China, das in diesem Bereich ja bereits sehr präsent ist? Aber kann China jetzt da einfach abräumen?
Also abräumen ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber China hat ja während der vergangenen Jahre schon eine ganze Reihe neuer Formate geschaffen, ja, und Initiativen, globale Entwicklungsinitiative, globale Sicherheitsinitiative, hat massiv daran gearbeitet, das BRICS-Bündnis auszuweiten, ja, hat die Belt and Road-Initiative, die zwar abgespeckt wurde, die es aber immer noch gibt, ja.
Die neue Seidenstraße, ne?
Die sogenannte neue Seidenstraße, so ist es. Und hat da schon gerade im sogenannten globalen Süden, also bei Schwellenländern, in Afrika, jetzt auch im Nahen Osten, in Lateinamerika, in Zentralasien, sehr viel Boden gut gemacht, ja. Und wenn die Weltmacht Nummer 1, USA, sich isoliert und zurückzieht und nur nach innen schaut, ja, also wird das China nur zum Vorteil gereichen. China, wir haben das an der Pressekonferenz des Außenministers Wang Yi gesehen, macht konkrete Angebote, spricht sich für Fairness, Gleichheit, Multilateralismus aus und viele Länder im sogenannten globalen Süden nehmen diese Angebote an. Also ich glaube, bei der globalen Entwicklungsinitiative, da haben sich inzwischen 100 Länder angeschlossen beziehungsweise ja machen dort mit oder unterstützen diese Initiative. Ja, also
ja, und vielleicht muss man da auch schlicht und nüchtern festhalten, für die Länder im globalen Süden spielt es am Ende keine Rolle, ob bei Infrastrukturgeldern oder den Hilfslieferungen ein US-Aid-Kleber drauf ist oder halt China-Aid draufsteht.
Nein,
Hauptsache die Unterstützung kommt.
Die Länder nehmen diese Projekte oder diese Angebote aus China vielleicht sogar ein Stück weit noch dankbarer an als diejenigen aus den USA zum Beispiel. China stellt eben keine Fragen, das muss man auch wissen, nach Arbeitsstandards, nach Einhaltung von Menschenrechten, nach Einhaltung von Labor Standards, nach ILO. China liefert einfach, ja. Und viele Länder nehmen das dankbar an. Nun darf man bei all dem nicht vergessen, ja. Also China macht das natürlich nicht aus purer Nächstenliebe, ja. Mhm. Also am Ende geht es immer darum, China stark zu machen. Das darf man nicht vergessen, ja. Mhm. Knallharte Interessenpolitik. So, okay. Da sieht man auch wieder Trumps, wie soll man sagen, kurzsichtige, ja, am Ende, wie wir sagen, wirre Außenpolitik, ja.
Mhm. Also China bringt sich als Alternative zu den USA ins Spiel, im globalen Süden, in der Weltwirtschaft, auch militärisch. Wie ernst kann man das nehmen, aber wenn China sich als neuen verlässlichen Partner präsentiert? Du hast vorhin gesagt, es geht nur um Macht, also um die Stärke. Aber sie präsentieren sich als stabilen Anker, sogar als Multilateralisten.
Ja, natürlich. Sie halten immer wieder hoch, ja, also Multilateralismus ist das A und O, ja. Wir sind der Anker der Stabilität in einer Welt in Aufruhr. Wir machen konkrete Angebote, die den Menschen helfen in den Ländern. Ja, aber man darf nicht vergessen, es geht immer zuvorderst darum, China stark zu machen. Wenn man Xi Jinping genau zuhört, seine Reden liest, seine Aufsätze liest, es geht darum, China stark zu machen. Ja, und es ist ein autokratisch geführtes Land, das seine Einflusssphäre jetzt ausweitet in der Welt. Ja. Und ein demokratisch-liberales Land, das immer mehr zurückfällt und sich zurückzieht. Mhm. Und das muss man, glaube ich, auch mit einer großen Portion Bedenken und Sorge beobachten.
Okay, also kann man sagen, zusammenfassend, jetzt kommt das chinesische Zeitalter.
China macht Boden gut, China hat im Moment Oberwasser, aber China hat auch große Probleme wirtschaftlich. China hat eine große Chance, jetzt Boden gut zu machen. Also, dass wir jetzt das in 10 Jahren das chinesische Zeitalter sehen und China die USA komplett ablösen wird, da wäre ich, glaube ich, sehr vorsichtig.
Okay. Ich danke dir, liebe Matthias.
Sehr gerne.
Liebe Grüße nach Peking.
Ja, und liebe Grüße nach Zürich. Danke dir.
Das war NZZ Geopolitik mit China-Korrespondent Matthias Kamp. Mein Name Marlin Oehler. Über Anregungen und Feedbacks freue ich mich. Einfach eine Mail an marlin.oehler@nzz.ch. Und wenn du die geopolitischen Spannungen dieser Welt auch in deinem Arbeitsumfeld spürst und da einen Kompass brauchst, dann ist vielleicht NZZ Academy etwas für dich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis bald.